Die Technik lässt dann aber ein bisschen unentspannt sein. Ich bin jetzt mal gespannt wiederum, ob Herr Lochthofen jetzt in der Leitung ist. Hallo, Herr Lochthofen.
Hallo, früher hätten wir gesagt, die Stasi oder der KGB, mal mischen da jedes Mal mit. Hab ich nur diese Probleme mit Ihnen technisch oder passiert das immer mal auch außerhalb unserer Sendung?
Das passiert sonst selten, also irgendwie, wir werden es auch demnächst ansprechen, aber das Entscheidende ist ja jetzt für den Hörer und für uns, dass wir jetzt einfach über die Dinge sprechen können.
Höre Sie jetzt gut, also diese direkte Geschichte ist deutlich besser.
Dann machen wir das mal so, wir können erst mal sagen, das ist ja heute alles ein bisschen besonders, nicht nur wegen der Technik, Sie sind irgendwo auch unterwegs, weit weg von unserer Johannesstraße oder eher näher dran?
Doch, weit weg, ziemlich weit weg, am Meer sogar. Aber es ist windig, kalt und regnerisch, also insofern war ich aber nicht ganz so schlimm, wie man es befürchten muss.
Wir werden mal gucken, also Sie werden ja, sind ein Typ, der auf jeden Fall auch im Urlaub Zeitungen liest und online geht. Also Sie verfolgen schon das Weltgeschehen auch weiterhin.
Ja, ich habe gestern Abend nochmal in die russischen Gazetten reingeschaut und heute Morgen natürlich Deutschlandfunk ab 6 Uhr morgens, wenn ich mich vorbereite auf so eine Sendung. Das muss ich schon noch machen. Also es gibt nichts, was man so aus der Hand schütteln kann, auch wenn das manchmal so aussieht.
Und wir blicken jetzt mal in dem Fall vom Meer nach Ägypten, liegt ja auch am Meer, denn da sollen heute
Ich hake mal einfach ein bei Ihnen. Ich fange mal mit der guten Nachricht an. Ich meine, wir hatten 35 Jahre Einheit und wie das so in Deutschland üblich ist, ziemlich viele Miesepetrig hin und her und das stimmt nicht und das hat nicht so geklappt. Also ich glaube schon, der Glücksfall vor 35 Jahren, ich gehe jemand davon aus, dass viele den doch nicht so richtig realisiert haben. Also es hätte ja auch anders verlaufen können. Stellen Sie sich vor, wir hätten heute noch die DDR. Egon Krenz wäre zum 15. Mal wiedergewählt als Generalsekretär und Staatsratsvorsitzender. Die russischen Truppen würden immer noch in Nora stehen und in Weimar. Denken Sie mal alleine an Weimar, welchen Teil der Stadt das alles eingenommen hat. Wir sehen ja heute noch die Spuren davon. In Nora sollen ja chemische Waffen gelagert worden sein, was besonders natürlich sozusagen gefährlich ist, weil es natürlich auch für die Bevölkerung bei einem Unfall natürlich schon schlimme Folgen hätte haben können. Und wir wären natürlich der größte Unterstützer Putins bei der Aggression, bei dem Mord an ukrainischen Frauen und Kindern. Also ich würde mal sagen, viele Menschen realisieren das nicht, die nehmen die Einheit als gegeben hin. Ist ja auch ganz normal. Ich meine, Menschen müssen auch nicht ständig sich irgendwelche Dinge erinnern. Aber so 35 Jahre wären schon mal ein guter Anlass zu sagen, Mann, haben wir ein Glück gehabt. Erstens, hier hat kein Krieg stattgefunden seit 1945. Und zweitens, wir sollten alles dafür tun, dass das Morden da seitens der Russen aufhört.
Wie haben Sie denn eigentlich den Feiertag verbracht, da Sie jetzt gerade so das Thema gesetzt haben? Sind Sie dann eher jemand, der so ganz ruhig das begeht? Oder waren Sie in Erfurt unterwegs und haben auch bei den Protestkundgebungen zum Beispiel teilgenommen?
Naja, ich habe an vielen Protestkundgebungen meines Lebens teilgenommen. Ich erlaube mir jetzt doch etwas, sage ich mal, nicht bei jeder Sache dabei zu sein, nur weil ein paar Leute vielleicht der Meinung sind, die müssen an dem Tag sozusagen irgendwelche Parolen schreien und man muss dann dagegen halten. Ich habe mich sehr gefreut, dass in Erfurt das ziemlich eindeutig war, finde ich auch gut. Das ist eben ein Unterschied auch zu anderen Regionen.
Dann können wir ja kurzweise sagen, eindeutig war, nur wenige Menschen sind zur AfD-Kundgebung gekommen und die Gegendemonstration war relativ gut besucht, um das nochmal einzuordnen.
Nicht nur relativ gut, da waren über tausende Leute. Das heißt also, es ist ein ziemlich deutliches Zeichen. Es ist so wie Jena, da wo auch viele junge Leute sind, kann man sozusagen sich darauf verlassen, dass das sozusagen gut dagegen gehalten wird. Ist auch richtig so, aber ich hoffe ja, dass wir diese Polarisierung doch ein Stückchen überwinden können. Das tut dem Osten nicht gut. Ist inzwischen, sagen wir, in seiner Funktion und dabei bleibe ich. Es ist die Ostdeutschen sind die größte Minderheit innerhalb der Bundesrepublik, nicht die Türken. Dafür richten sich einige ein und einige machen damit viel Politik und natürlich auch viel Geld. Ich meine, die schüren das immer ständig und darauf sollte man nicht reinfallen, wenngleich das nicht ganz einfach ist.
Also soweit erstmal der Rückblick aufs Wochenende und jetzt schauen wir mal auf die Dinge, die jetzt passieren und da sind wir jetzt eben gedanklich in Ägypten, denn da sollen heute Verhandlungen beginnen. Es wird ja immer mal verhandelt über den Nahostkonflikt. Morgen muss man sich übrigens vergegenwärtigen, am 7. Oktober ist der zweite Jahrestag des Überfalls der Hamas auf Israel. Wird man jetzt bei den Verhandlungen, Donald Trump ist ja mit dabei, in Ägypten da vorankommen? Das kann doch keiner ernsthaft prognostizieren.
Nein, das können wir nicht. Die Zukunft können wir nicht voraussagen, weil natürlich noch viele Unsicherheiten in der ganzen Sache stehen. Aber ich bin ja sozusagen bescheiden in meiner Selbstkritik. Wenn Donald Trump da wirklich was erreicht, dann muss ich aus meinem Hut ziehen, was mir sehr schwer fällt. Ich halte ihn ja auch grundsätzlich für keine Demokraten, sondern auch für einen Verbrecher. Aber dass er an dieser Stelle von seiner Eitelkeit getrieben, sozusagen, er will ja wirklich den Nobelpreis für den Frieden bekommen, wie es schon Obama ja bekommen hat, das ärgert ihn am meisten an dieser Stelle. Also das heißt also, der Mann ist getrieben an dieser Stelle und tut einiges dafür, dass tatsächlich da sich was ändert, wenngleich die Fallstricke ja sichtbar sind. Erstens, die Hamas hat ein weiteres Interesse am Krieg. Sie lebt durch den Krieg, das war von Anfang an, als sie die Macht dort übernommen hat, klar. In Israel gibt es genug politische Kräfte, auch in der Regierung, auch Netanyahu selbst, die auch vom Krieg leben. Da wird es sehr schwer sein, selbst für einen Donald Trump, die sozusagen zu zwingen, Frieden zu halten. Und was wir ja in diesen 20 Punkte planen, dem ich wirklich allen alles Glück wünsche und dass wir dann ein Stückchen weiterkommen an dieser Stelle, aber völlig ausgeklammert haben, auf Druck der Israelis, auf Druck Netanyahus, ist die Zwei-Staaten-Regelung, das heißt das Westjordan-Gebiet. Da geht es sozusagen keinen Schritt voran, im Gegenteil, die israelische Regierung und die Siedler tun alles dafür, dass das nie stattfinden kann. Netanyahu sagt das ja auch ganz offen. Das heißt also, wir haben den Fuß gehoben für einen wichtigen Schritt. Ob wir ihn auf den Boden kriegen, das ist noch nicht aus.
Das werden wir in einer Woche vielleicht schon ein bisschen schlauer sein, aber dass das schwierige Verhandlungen werden, da muss man jetzt nun kein Kenner der Materie sein, weil der
Nahost... Naja, ich bin dann auch bereit, meinen Kopf zu senken vor Donald Trump, wenn der das hinkriegt. Also da muss ich sagen, muss ich auch meine Einstellung dazu revidieren zum Teil. Wenngleich in anderen Bereichen, schauen Sie nach Portland, schauen Sie nach den Einsatz der Nationalgarde aus vordergründig politischen Gründen, also um die eigene Regierung in eine gute Position zu bringen. Es zeigt, dass es kein Demokrat ist, aber trotzdem, wenn das natürlich im Nahen Osten eine positive Entwicklung gibt, müssen wir das erstmal anerkennen.
Wenn wir hier die Nachrichten so einsammeln, und das machen wir ja immer, dass wir gucken, worüber wollen wir nochmal sprechen, was wollen wir einordnen, dann frage ich mich hier immer, was die Funktion eigentlich von so Kabinettsklausuren ist, Kabinettstagungen. Ja, vergangene Woche hat das Kabinett, die aktuelle Bundesregierung ist ja eine, wenn man so möchte, große Koalition, jetzt schon ein bisschen kleiner, SPD und CDU. Und die haben sich in der Villa Borsig getroffen bei Berlin, um so wichtige Punkte zu besprechen, was man auf den Weg bringen möchte. Und die Überschrift lautete irgendwann am Ende ganz allgemein, Deutschland soll moderner werden und weniger effizient, Bürokratieabbau. Und da denke ich immer so als Journalist, ich weiß nicht, wie Sie da denken, ist das eine Meldung? Also das sind schöne Bilder, aber was steckt da immer wirklich dahinter, hinter diesen Treffen?
Na, erstmal müssen wir alle ja hoffen, dass es wirklich vorangeht, dass die wirklich was beschließen, dass die wirklich eine Entwicklung bringen, an der alle partizipieren oder zumindest große Teile der Bevölkerung. Es ist ja so, da kommen ja sehr unterschiedliche Truppen zusammen, die in sich auch noch zerstritten sind. Ich habe das mal erlebt, ich musste mal einen Parteitag der SPD moderieren in der Gruger Halle in Dortmund.
Moderieren sogar.
Mhm. Ja, moderieren. Das war so angelegt als Konvent. Da ging es um Zukunft und so weiter. Also nicht ein Wahlparteitag, sondern mehr so ein Zusammenkunft der Parteispitze mit der Basis. Das war noch in den waren die SPD, also muss in späten 90er Jahren gewesen sein. Sabine Christiansen, die war damals sozusagen die führende Moderatorin im Fernsehen und ich und dann der Bissinger, der war damals der Chefredakteur und Herausgeber der Wochenzeitung Die Zeit, die war sehr modern für gemacht, damals war sehr interessant. Und
wir waren Manfred die, Bissinger hieß er, glaube ich.
Ja. Ja, die Vorturner sozusagen sollten da ein bisschen das zusammenführen und so weiter. Das Ganze, das da draußen, das ist das, was auf der Bühne passiert, war eins, aber in der Pause saß man dann in einem separaten Raum, die ganze SPD-Spitze, damals Lafontaine, Scharping, Schröder, Struck und alle, die Damen dazu und so weiter. Und ich habe so den Tisch gesehen, an dem die dann einen Eintopf gegessen haben. Wir saßen am Nebentisch und dachte, mein Gott, das kanntest du alles aus dem Westfernsehen, das war alles so weit und das schien auch so bedeutend, so wichtig alles zu sein, was man da Willy Brandt und all die anderen Dinge wie Egon Bahr. Und jetzt saß die SPD-Spitze da und löffelte in Reihe so 10er Tisch oder 20er Tisch die Suppe und das heißt sozusagen die Truppe, auf die es ankommt. Und da schien mir das fast unmöglich zu sein, dass sie regieren können und dass die dann plötzlich sozusagen ein Land führen. Aber das passiert dann doch immer, ich sehe das dem Merz jetzt an. Sie haben ja in den Sendungen gemerkt, ich bin kein Freund sozusagen von Merz, weil ich ihn für aufgeblasen und destruktiv gehalten habe. Man merkt es auch richtig seinen Auftritten und seinem Gesicht an, dass das Opponieren gegen Angela Merkel, gegen das, was da in Berlin gemacht worden ist, ihm Spaß gemacht hat. Das Regieren als Kanzler, er merkt, es ist eine ernste Angelegenheit. Ich hoffe, in unser aller Interesse, ich meine, da werde ich auch bereit sein, sozusagen das zu respektieren, wie bei Donald Trump, wenn der das im Nahen Osten Bewegung nach vorne nicht den Konflikt lösen kann, aber zumindest einen richtigen Schritt nach vorne machen kann. Und so hoffe ich das auch für Merz, dass der das hinkriegt. Und das kriegt er im Augenblick noch nicht richtig hin, deswegen diese Klausuren, deswegen dieser Versuch, die Leute einzuschwören, zu sagen, mein Gott, redet doch nicht in jedes Mikrofon irgendwelchen Unsinn herein. Drei Tage lang seid ihr in den Schlagzeilen, dann ist alles vergessen. Am Ende bleibt ein schaler Geschmack. Und den schalen Geschmack haben wir jetzt schon im Augenblick. Es tut sich nicht genug, gemessen an den großen Worten, die man vorher sozusagen zu hören bekam. Und insofern tut er mir schon fast ein bisschen leid, wenn ich sehe, wie geruft er aussieht. Das Opponieren ist eben halt viel leichter als das Regieren.
Ich habe es gerade Ihnen zugehört, habe versucht, was jetzt die Moral von der Geschichte ist, von der aktuellen und von der SPD-Geschichte, die Sie moderiert haben damals. Aber vielleicht ist es ein bisschen so, man kann sich überraschen lassen und eine gute Suppe sorgt für gute Stimmung. Also es geht auch um die gute Stimmung. Also
ich habe ja gesehen, da war ja noch die Machtfrage zwischen Lafontaine, Schröder und Scharping noch nicht entschieden zu diesem Zeitpunkt. Das heißt, und Struck auch noch als Fraktionschef. Also das heißt, also das ist damals sozusagen, die sind sich gerne an die Gurgel gegangen und saßen da und löffelten diese Suppe. Das heißt, sie waren gezwungen, diese Form da zu halten. Das war nur sinnbildlich, das Ganze gemeint. Also bei Merz auch damals, wir sind eigentlich interessiert, wir müssen alle interessiert sein, dass die erfolgreich sind. Und da gibt es viel zu viele in Deutschland, die sagen, also na kommt mal, na bringt's doch mal, na bringt noch mal den Erfolg zu mir und so weiter. Nein, wir werden das nur gemeinsam hinkriegen. Wenn wir es nicht gemeinsam nicht hinkriegen, wird es auch nicht klappen.
Also mit anderen Worten, wir schauen mal. Also man weiß ja immer, die Geschichte wird ja immer erst vom Ende her logischerweise geschrieben. Wir können es jetzt noch nicht absehen. Also Sie sagen so, dass für den Zusammenhalt der Truppe war dieser Gipfel jetzt nicht schlecht. Und apropos, also ich habe es jetzt Gipfel gleich genannt. Ich war nämlich gedanklich schon beim nächsten Thema. Weiß gar nicht, ob man das jetzt Gipfel bezeichnen kann. Also die EU-Chefs haben sich in Kopenhagen getroffen. Volodymyr Zelensky, der ukrainische Präsident, war auch mit dabei. Und eigentlich sollte es viel um das Thema Migration gehen. Und aber im Vordergrund standen vor allen Dingen die Drohnen, die überall gerade gesichtet werden. Und in den Nachrichtenmeldungen hieß es so ein bisschen, dass Zelensky schon fast als Berater auftreten kann, wie man mit diesen Drohnen umzugehen habe. Wie haben Sie das verfolgt?
Ja, ich würde mal sagen, Europa gibt im Augenblick kein sonderlich gutes Bild ab. Also diese Hysterie, die wir da entwickeln, die ist schon merkwürdig. Ich habe ja die ganzen Tage auch mal angeschaut und versucht rauszukriegen, warum es gar nicht klappt, bei diesen häufigen Fällen von Drohnenauftritten einfach den einen oder anderen zu finden und festzusetzen, der was damit zu tun hat. Dann habe ich mich gefreut, die Franzosen haben endlich zugeschlagen. Sie haben einen Tanker der russischen Schattenflotte, also in Benin oder irgendwo in Afrika gemeldet, also ein alter Seelenverkäufer mit Öl unterwegs in unseren Gewässern. Wenn das Ding auseinanderbricht, können wir uns ungefähr vorstellen, was wir dann für Geschichten hier haben. Und den haben sie festgesetzt, weil sie meinten, die Drohnen in Dänemark, die dort den Luftverkehr lahmgelegt haben, seien möglicherweise von diesem Tanker gestartet. Und nach 3-4 Tagen, nachdem sie das laut festgesetzt hatten, Macron hat sich dazu geäußert, haben sie ganz leise das Ding wieder sozusagen aus dem Hafen geschubst, weil nichts zu finden war. Das ist das, was mich sehr verwundert, dass sozusagen wir auch an dieser Stelle völlig so ahnungslos und naiv sind und nicht in der Lage sind, sowohl die eigenen Dummköpfe und Wirrköpfe, ich glaube, ein Großteil der Drohnen, die jetzt im Augenblick in Deutschland rumschwirren, sind Trittbrettfahrer, sind Leute, die das Nervenkitzel brauchen, die sich freuen, wenn der Münchner Flughafen eventuell gesperrt wird. Und auf der anderen Seite sind wir da geht es um Bürokratie, natürlich nicht in der Lage, selbst wenn wir eine bewaffnete Drohne sehen, sie anzugreifen, weil wir nicht wissen, welcher Beamte dafür zuständig ist. Das heißt, zeigt einfach den unvorbereiteten Zustand Europas und auch Deutschlands und nicht so viel rumquaken, tun, machen, auf schnellstem Wege natürlich die gesetzlichen Voraussetzungen schaffen, dass man da auch effektiv arbeiten kann. Wir haben ja in dem Krieg, der Aggression Russlands in der Ukraine gesehen, dass da der Krieg sich sehr schnell verändert hat in Richtung Drohnen. Da wissen wir, die Produktion ist bei uns noch relativ unterentwickelt. Wir sehen auch, dass traditionelle Waffen, zum Beispiel die berühmten Leo-2-Panzer und so weiter, große Probleme haben angesichts dieser Art von Kriegsführung. Das heißt, wir sind viel zu langsam mit unserem Apparat im Augenblick auf diese Dinge zu reagieren.
Soweit Sergei Lochthofer. Man muss mal sagen, Sie waren heute mobil übrigens unterwegs. So schnell kriege ich Sie nicht aus der Leitung, ich merke schon. Ja.
In Norwegen haben sie auch ein paar Deutsche festgesetzt, die mit Drohnen rumgeflogen sind in strategisch wichtigen Bereichen. Das heißt also, es ist schon komisch, was da alles passiert.
Also, der Mann behält die Welt weiter im Blick, Sergei Lochthofen. Sie sind jetzt, glaube ich, extra an den Rastplatz vielleicht gefahren. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind Sie ja weiter unterwegs irgendwo. Ich stelle Sie mir ja irgendwo am Mittelmeer vor, aber das können Sie ja später irgendwann mal auflösen.
Nein, das Meer ist sehr kalt, an dem ich bin. Also mit Baden ist da nichts. Das ist anders, ja. Aber ich bin auch schon fast auf dem Rückweg. Also es ist nur der Tag heute ein bisschen so mit Fahren.
Genießen Sie auf jeden Fall weiter die freien Tage. Erholen Sie sich gut und das nächste Mal werden wir uns wieder ganz entspannt am Festnetz verabreden und werden dann wieder weiter Ihre Einschätzung hören.
Ich hoffe, Sie beherrschen dann bis dahin auch die Technik.
Ich werde einen kleinen 1x1-Kurs gleich mich einweisen lassen. Vielen Dank, Herr Lochthofen.
Eine gute Woche für unsere Zuhörer.
Dankeschön. Tschüss.